Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von den Fischen mit ihrem Podcast Gefährliches Halbwissen. Hallo Superseiter.
Hey Adi G. Punkt. Du sitzt wieder im Bademantel da. Was ist?
Es ist kalt.
Ja, es ist kalt geworden. Und ich weiß eigentlich, es gibt eigentlich gar keinen Grund dafür. Oder kennst du dich? Schau mal, du hast doch das schlaue Buch von 1991. Ich sage noch kurz zwei Sachen dazu. Aber wie sind Eisheilige?
Nee, Eisheilige sind noch nicht, oder?
Ja, ich sag mal so, das war jetzt ja eine Frage an dich.
Ob die jetzt sind?
Wenn ich an dich eine Frage stelle,
ja.
Sind die Eisheiligen, kannst du ja nicht antworten, die Eisheiligen sind noch nicht, oder? Das ist ja keine Antwort. Du kannst eine Frage nicht mit einer Gegenfrage beantworten.
Okay, hast du gesehen, dass es geht?
Ja, aber das ist ja sinnlos.
Ja, aber ich kann nicht, wenn ich es halt nicht weiß, ich gucke in mein schlaues Buch, wann die Eisheiligen sind, dass du befriedigt bist.
Wir haben uns abgestimmt, was die Fragen angeht. Und zwar, wir werden jetzt nämlich super schlau sein. Ab sofort. Auch das vielleicht zu euch, das ist neu. Mhm. Ach, vielen, vielen Dank. Es haben ein paar Leute übrigens was geschrieben zu 1991.
Ja.
Wir sind noch am Auswerten. Es sind eine Masse von Fragen, eine Masse von Antworten natürlich eingegangen. Und wir brauchen dazu noch ein bisschen Zeit. Und um es ganz ehrlich zu sagen, soll ich ehrlich sein?
Entschuldigung, bei den wievielten haben wir denn heute, den 11. Mai?
Ja.
Ja, dann haben wir heute die Eisheiligen.
Ist heute, wie steht es in deinem?
Ja, steht in meinem blauen Buch.
Meine Güte, genau heute ist der Eisheilige.
Nein, das ist ein Zyklus von drei Tagen. Eisheilige, gestrenge Herren in Norddeutschland, die Tage der heiligen Mamertus, Pankratius und Servatius. 11. bis 13. Mai in Süddeutschland, Pankratius, Servatius und Bonifatius. 12.
Bonifatius?
Ja,
Bonifatius. Diese Stadt in Korsika.
Echt?
Ja, Bonifatius.
Also Bonifatius sagt man nur als Name, was auf jeden Fall. 12. bis 14. Mai, dazu die kalte Sophie
wie
am 15.
Von wie viel bis
in Süd, in Süddeutschland 12. bis 14. und dann kommt die kalte Sophie.
Ja, heute ist aber der 11.
Ja, aber in Norddeutschland ist doch 11. bis 13. Ja,
aber sind wir in Norddeutschland oder sind wir in Süddeutschland?
Ja, das ist doch, es geht doch darum, geht es doch gar nicht. Auf jeden Fall, nach dem 14. Mai kommt dazu noch die kalte Sophie und das ist am 15. Mai, an dem häufig ein Kälterückfall auftritt. Buch geschlossen.
Sind es Bauernregeln oder wie kommt es dazu?
Seid ihr, Buch geschlossen.
Ja, stimmt.
Es stand aber auch nicht drin. Es stand nichts von Bauernregeln
Buch,
drin.
Das Buch ist geschlossen, aber die Eisheilige.
Es stand nichts von Bauernregeln drin. Also
ist es aber dann auch, da gab es doch mal, ist es, wenn es sieben, dass es dann der ganze, wenn es.
Am Siebenschläfer, nee, am
Siebenschläfer.
Am Siebenschläfer kalt ist, sollt ihr jetzt auch nochmal nachgucken.
Ja, guck mal.
Ich mach nichts anderes mehr als heute in diesem scheiß Buchblätter.
Wenn du das Buch da ist, dann schau doch mal nach.
Ja, dann kannst du so lange erzählen, was 1991 noch war, was wir wahrscheinlich das letzte Mal schon wussten.
Ja, kurz 1991. Wie gesagt, die Auswertung, die Auswertung hakt etwas. Ich bin ganz ehrlich, ich habe das schlicht und einfach vergessen.
So, weil also heute dann hakt sie doch nicht. Dann
heute ist
doch wieder
Montag, der 11. Und wir haben es eigentlich gar nicht ausgemacht. Wir haben kurz vorhin um 17 Uhr oder 18 Uhr, ich weiß nicht genau, haben wir kurz WhatsAppt. Adi, wie sieht's aus? Machen wir Podcast heute? Ja, komm, lass uns Podcast machen. Und so sitzen wir jetzt auch da. Sind dementsprechend sehr gut vorbereitet. Und letztes Mal ist so eine Zahl vorgekommen, 88. Da wollen wir vielleicht heute das eine oder andere einfach drüber sprechen. Aber vielleicht vorne.
Ich hab jetzt zum Siebenschläfer echt was Interessantes.
Ja, sag das jetzt mal.
Hast du irgendeine Ahnung, was mit dem Siebenschläfer auf sich hat?
Darf ich wieder was raten?
Ja, klar.
Letztes Mal habe ich ja mal ein bisschen, habe ich ja gute Erklärung gehabt.
Die war aber falsch.
Also Siebenschläfer, da steckt das Wort, die Zahl sieben drin und Schläfer. Ich glaube, dass das eine Hamsterart ist. Und zwar eine Hamsterart, die natürlich einen lateinischen Namen normal hat, aber Siebenschläfer genannt wird. Und aufgrund des Siebenschläfers, aufgrund des Hamsters, hat ein kluger Mensch oder vielleicht auch kein ganz kluger Mensch gesagt, wenn es der Siebenschläfer an diesem Tag irgendwas Besonderes mit dem ist, dann passiert das halt in der Folge 7 Wochen lang.
Du bist jetzt gerade, dass du gerade bei dem bekannten Film bist, täglich grüßt das Murmeltier.
Genau. Und das wäre jetzt die Folge. Und der Autor von täglich grüßt das Murmeltier
hat sich am Siebenschläfer orientiert.
Hat sich an diesen Siebenschläfer erinnert und hat aus dem eine kommerziell sehr erfolgreiche Geschichte gemacht.
Achim? Falsch. Also grundsätzlich mal, es gibt einen Siebenschläfer, der hat allerdings mit dem Dings nichts zu tun.
Der ein Hamster?
Der Siebenschläfer ist ein eurasischer Bilch. Ein Bilch von 16 cm Körperlänge. Er hält rund 7 Monate Winterschlaf.
Sag mir nochmal kurz.
Was?
Was ist ein Bilch?
Ein Siebenschläfer Ratte. Zum Beispiel ist ein Bilch.
Ein Hamster.
Nein, das ist kein Hamster. Das ist, ich würde mal sagen, ein Bilch ist eine eigene Gattung, aber es geht wahrscheinlich so in die Richtung.
Du hast keine Ahnung, was ein Bilch ist.
Natürlich weiß ich nicht, was ein Bilch ist, aber es geht in die Richtung irgendwo was zwischen Ratte. Hamster und Ratte, ja.
Aber dann war ich doch mit dem Hamster so weit gar nicht weg.
Ja, war schon nicht schlecht. Auf jeden Fall, das hat aber mit dem Siebenschläfer überhaupt gar nichts zu tun.
Ach so.
Das ist nämlich.
Ja, aber halt mal. Jetzt erzählst du aber die ganze Zeit von dem Bilch.
Ja, weil du mit dem Hamster angefangen hast. Ja. Auf jeden Fall, am 27. Juni ist ein Gedenktag zu Ehren der 7 Brüder, die nach einer Legende während der Christenverfolgung des Decius 251 in einer Höhle eingemauert wurden und bis zur Öffnung 446 schliefen. Das heißt, es waren 7 Jahre. Was für ein Quatsch. Mein Gott, was für ein Quatsch.
Kann das sein?
Nein, das hat nichts mit dem Buch zu tun. 91 wusste man sicherlich genauso viel über den Siebenschläfer wie heute.
Wie heute wahrscheinlich.
Am besten wäre es in Vergessenheit geraten, weil das ist ja ein Volksschwachsinn. Das ist ungefähr so wie, also ich verstehe auch nicht, dass wirklich Christen ernsthaft glauben, dass Gott in den Himmel gefahren ist. Also diese Auferstehungsgeschichte, das ist doch ein völliger Blödsinn. Also klar, es gibt Dinge, die wir Menschen uns nicht vorstellen können, aber wirklich mal realistisch
Gott,
was soll das?
Gott ist ja auch nicht in den Himmel gefahren.
Nicht Gott, Jesus.
Ja.
Habe ich Gott gesagt?
Ja.
Nee, ich meinte Jesus.
Hm.
Aber also oder Achim, jetzt mal ernsthaft, du bist ja eher derjenige, der an das Christentum glaubt, aber ganz ernsthaft, also das ist doch ein Blödsinn.
Ich meine, wenn du biblische Geschichten liest, da ist schon die eine oder andere Geschichte drin, wo du im ersten Moment etwas seltsam erscheint, vielleicht auch für unmöglich erachtet wird. Aber die Grundidee sind ja oftmals Geschichten und die Grundidee sind ja Erzählungen. Und die Grundidee, was dahinter ist, ist ja auch nicht allein in einzelne Tatbestand, sondern so das Gesamte oder sowas irgendwo zu sehen.
Ja, aber
außerdem ist Pfingstfest ist relativ bald.
Was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, ist, dass die Seele von Jesus gen Himmel gefahren ist.
Was ist die Seele?
Die Seele hat nichts mit dem Körper zu tun. Die ist abgespalten vom Körper, aber der Körper vielleicht. An sich, also allesamt latscht hoch auf die Himmelstreppe und sagt zum Gevatter Gott, Kollege, bin wieder am Start hier oben. Jetzt mache ich das Wetter wieder. Glaube
aber es schließt sich ja mit Pfingsten auch, ohne dass er mich jetzt da groß beschäftigt hätte, mit der Sache auch wieder so in kirchengeschichtlicher Kreis. So die Menschwerdung, dieses Sterben, diese Auferstehung und dann so vielleicht auch irgendwo so dieses Mission erfüllt irgendwo.
Ja?
Weil, ja.
War nicht an Ostern diese, war das am Pfingsten? Ich blick's überhaupt nicht.
Vielleicht mal grundsätzlich. Es gibt ein paar so wichtige kirchliche Feiertage. Das beginnt meistens so im Ende des Jahres. Ja, Ende des Jahres. Und zwar mit Weihnachten.
Hm.
Weihnachten ist, und dann kommt irgendwann Ostern. Und das Besondere an Ostern ist ja der Karfreitag davor.
Ja.
Karfreitag, Jesu Kreuzigung, lange Geschichte,
ja.
Warum es auch dazu gekommen ist,
ja.
Dass auch die Crowd auf einmal schreit, kreuzige ihn, während sie ihn vorheriger Zeit noch gefeiert haben als König. Das sind da so Gedankenspiele, was da innerhalb von einer Bewegung vorwärts kommt, was sich ja hin und wieder auch mal wiederholt. Und dann tut sich auch dieses Glaubensbekenntnis hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Auch das natürlich schon irgendwie was, was relativ selten vorkommt.
Ja, aber dann ist, aber wenn der
auferstanden
ist, dann ist das ja auch noch in Ostern passiert.
Ja, ja, das ist dann Ostern gewesen. Und das ist ja im Grunde genommen eigentlich so der heiligste Feiertag des Christentums, weil Jesus ja den Tod überwunden hat. So, und jetzt kannst du das auch allegorisch das irgendwie auslegen. Das heißt, so begrifflich Tod, was ist Tod? Ist das so der klinische Tod? Das Todsein des Menschen? Ist das das Sterben des Lebens, dass du, ja, gibt's ja unterschiedliche Auslegungen und unterschiedliche Dinge, wie du wieder Freude am Leben gewinnen kannst oder weiß der Kuckuck was, alles dazu. Und Jesus hat ja im Prinzip diese Talsohle überschritten und ist da auferstanden. Da wurde er einbalsamiert, reingelegt, kommen Maria Magdalena und Maria, glaube ich. Magdalena und Maria? Weiß nicht. Kommen morgens an das Grab. Wie man halt irgendwie, wenn jemand gestorben ist, geht man ein, zwei Tage später auch mal wieder in das Grab. Das ist da so das Besondere. Man sucht ja irgendwo die Nähe noch des Toten irgendwo. Was hat zur Absurdum zum Teil geführt, dass auf Gräbern mehr Blumen in der Gesamtheit liegen, als Menschen wahrscheinlich jemals vorher bekommen haben oder sonst was. Weil da natürlich auch manches wieder schön gerichtet wird. Da kommen die zwei Damen, kommen auf jeden Fall morgens graben, da ist das Grab leer. Da ist ein riesen Stein davor gewesen und der Stein war weg und das Grab war leer.
Ja, wie kommt man dann da drauf, dass der jetzt da hoch ist und nicht geklaut worden ist? Weil zu dem Zeitpunkt war es ja so, also jetzt muss man ja wieder die Geschichte dazu nehmen. Und die Geschichte war ja dazu, die Römer haben den ja gehasst wie die Pest.
Ja, und das hat ja auch Gründe, warum er die Römer gehasst hat, weil
nein, die Römer haben ihn gehasst.
Die Römer haben ihn gehasst. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass das Foto tut übrigens auch wieder nicht. Deswegen, um das vielleicht so mal zu sagen. Ich muss einmal die große Theologie erklären. Das ist das eine. Aus dem Nichts heraus irgendwo. Und das zweite, dass der scheiß Foto nicht tut. Wo wir die Bilder machen, dass wir es auf YouTube auch uns irgendwie unsere Hackfressen irgendwann mal dann sehen kann. Ja, ich weiß nicht, ob es da Grabräuber oder sonst irgendwas gegeben, eben was. Es war ja dann auch die Botschaft. Es war ja ein Engel da, wo den Damen gesagt hat, was passiert ist. Das heißt, dass er auferstanden ist. Also der ist da nicht rausgelatscht und hat gesagt, hey, Girls, Ladies. Und ich meine, da waren die Leute ja noch mehr verblüfft, weil wenn das ja wieder jedwede Erwartung, das ist ja auch, wenn du von irgendetwas begeistert bist und irgendetwas stirbt, irgendetwas ist nicht mehr da, dann ist es ja zunächst auch mal Ende. Und wenn so an die Jünger, also seine Freunde oder sowas, mit denen er ja viel dann auch unterwegs war, die haben ja die Idee gelebt und auf einmal wird er ans Kreuz genagelt und ist tot. Weißt, da ist ja Ende Gelände. Und dann fand ich so, und aus dieser Depression irgendwo raus gehen die Damen morgens ans Grab und wollen halt einfach nichts als einfach mal so den tägliches, das Übliche, was man eigentlich dann so macht. Und ratzfatz war dann nicht mehr da und ist auferstanden. Und
selbst wenn er auferstanden wäre, was hat es was gibt es den Menschen, dass sie wissen, dass jemand auferstanden ist, aber nicht wieder zurückkommt, sondern wo ganz anders hingeht, wo sie auch keinen Kontakt zu ihnen haben? Also der Mensch hat doch davon gar nichts.
Ja, zunächst mal war ja sicherlich Jesus einmal so eine Lichtgestalt. Das ist halt das eine, dass er anders war im Umgang mit den Menschen, was ihn schließlich dann auch irgendwo ins Kreuz gebracht hat, dass er einen anderen Umgang gehabt hat mit der Obrigkeit. Und das hat er letztendlich auch dazu geführt, dass er letztendlich dann auch zum Tode verurteilt worden ist. Aber das Besondere an der Ostergeschichte ist natürlich schon das, dass so dieses, der Tod überwunden wird, so dieses Ende Winter wird, diesem Tod auch irgendwo den Schrecken oder sowas zu nennen. Und es ist doch, und es ist natürlich durchaus, natürlich schon eine Möglichkeit, dass Menschen das als Hilfe ansehen. Und als Christen ist es natürlich schon das Besondere, dass halt die, der Tod überwunden wird, dass es irgendwie weitergeht. Das ist schon das Besondere.
Okay.
Und übrigens hat ja Jesus danach, wurde ja die erste wurde dann erst von den, glaube ich, von den Zweiflern dann gesehen, von Thomas, glaube ich. Weiß gar nicht ganz genau. Da gibt es auch so eine Bewegung, die heißt, glaube ich, Weg nach Emmaus. Die sind Jesus begegnet, haben, ich meine, ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, die haben nicht mal erkannt.
Okay, aber also ganz ehrlich, warum, also Jesus war ja sozusagen ein mehr oder weniger so ein Superstar seiner Zeit.
Ich glaube,
warum wurde Mahatma Gandhi zum Beispiel nie zu einem Sohn Gottes ernannt? Weil kann es nicht einfach sein, dass zu einer Zeit, wo man halt noch nichts hatte oder wenig hatte, dass man da dann sich an so jemand klammert und dann daraus entsteht auf einmal eine Religion, obwohl, was ich auch nicht verstehe, Jesus war ja im Ursprung Jude. Warum macht man dann aus diesem Jesuskult eine neue Religion, wenn er doch eigentlich Jude war? Und warum wird zum Beispiel nicht über Mahatma Gandhi, der ja auch
kein Jude war?
Der hat ja nichts mit Juden zu tun. Aber warum macht man aus dem keinen zweiten Sohn Gottes? Warum sagt man nicht, Mahatma Gandhi ist ein zweiter Sohn Gottes, der auf die Erde geschickt wurde, um Frieden den Menschen zu bringen, weil man gesehen hat, dass die Menschen immer nur kriegerische Auseinandersetzungen geführt hat. Und dann hat Gott einen zweiten Sohn nach unten geschickt. Und Mahatma Gandhi ist dann dieser Sohn. Und also warum geht die Geschichte nicht einfach weiter?
Die Grundidee, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, ist ja nicht, um hier unter mal Verordnung zu schaffen.
Nein, das
ist natürlich klar. Und die Grundidee ist auch nicht, irgendeinen Zweiten nach unten zu schicken und zu sagen, hey, ihr Menschen seid alle scheiße, das, was ihr macht, ist Mist, jetzt zeige ich wie es euch richtig geht. Sondern die Idee ist da eher eine andere, so die Menschwerdung, um verstehen zu können, um verstehen zu lernen, wie der Mensch tickt. Das ist ja die Grundidee. Warum jetzt Mahatma Gandhi, ich weiß nicht, jetzt nicht als Sohn Gottes oder sowas. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er war kein Christ oder
was. Der war Buddhist. Ich würde jetzt sagen, er war Buddhist, aber ich weiß es nicht.
Nee, Buddhist war glaube ich, auch nicht. Ich weiß es nicht. Aber ich meine, Mutter Teresa oder sonst was, die katholische Kirche, die vergibt ja zum Teil so Heiligenstaaten. Wo im Prinzip Personen, wo heilig gesprochen werden, aufgrund von ihrem außergewöhnlichen Wirken, die es für Vorbild, Leistung irgendwo gegeben hat. Aber ich denke, so diese Gottesgeschichte ist ja schon eine Sache dahingehend, dass es ja auch was Außergewöhnliches ist, was Einzigartiges und die Geschichte ja nach wie noch vor erzählt wird und die Geschichte nach wie vor noch immer wieder neue Erkenntnisse und neue Aktualität bringt, dass es da wahrscheinlich keinen Sinn macht und sagt, so, und jetzt schicke ich Jesus 2 auf die Welt.
Ja, man muss dazu sagen, hat ja schon Fabelhaftes geleistet. Also die Leistung gegen eine Kriegsmacht, ich nenne das jetzt mal so pauschal, gegen eine Kriegsmacht aufzustehen und zu sagen, wir widersetzen uns jetzt dieser Macht, aber mit friedlichen Mitteln. Also wir machen jetzt hier keinen Guerillakrieg oder greifen die jetzt hinterrücks an oder sonst irgendwas, sondern wir machen das mit friedlichen Mitteln. Und er hat es ja dann auch tatsächlich geschafft.
Ja, da gibt's
also das, ist ja Wahnsinn. Also das ist ja, ich finde fast schon, ohne jetzt die Jesus-Geschichte und dieses ganze Tralala zu kennen, aber das ist ja fast schon mehr Leistung als Jesus.
Ich denke, du kannst Sachen nicht vergleichen. Mhm. Und die Besonderheit von Jesus ist schon dieser Sohn Gottes Status, schon dieses Geboren von einer Jungfrau Maria, was man ja weiß, zumindest zumindest schwierig ist.
Biologisch
also
schwierig.
Also nicht ganz so einfach. Und der Josef hat es gar nicht gewusst, gell?
Genau.
Aber auch schon zum Beispiel die Rolle des Josef ist so eine ganz, ganz spannende, so bestimmte Sachen einfach so irgendwo auch zu akzeptieren. Ich meine, es gibt andere Leute, die ähnlich Gutes geleistet haben, und da brauchst du auch nicht unbedingt eine Glorifizierung als Sohn Gottes oder als Lichtgestalt oder sonst irgendwas oder sowas zu sein. Ich denke, das sind schon wieder die ganz besondere Dinge. Denk Dietrich Bonhoeffer, so einer der Helden, ja, was so die evangelische Kirche, Pfarrersfamilie und sowas angeht. Mhm. Auch wenn man seine Texte oder sowas liest, die könnten durchaus zwischenzeitlich, wenn die Bibel ergänzt würde, hätte es fast biblischen Wert, das reinzumachen. Mhm. Aber macht man nicht. Warum? Weil ich habe zufällig auch eine dabei, aber
das hat aus einem anderen Grund, ja.
Aber ich meine, die Bibel ist in ihrer Textsammlung einzigartig.
Aber auch unvollständig.
Ja, klar, ist das unvollständig. Steht ja da ein Haufen Mist drin.
Nein, nicht wegen was drinsteht, sondern weil einfach viele Bücher einfach gar nicht aufgenommen wurden also die Bibel ist eigentlich ein unvollständiges Geschichtsbuch.
Ich habe fast komplette dabei sogar.
Das kann, ganz, nein, ganz Achim, weil es gibt viele,
halt klein, nein,
es
das,
gibt, es gibt viele, viele Geschichten, die da nicht drinstehen. Also die, ja, auch die katholische Kirche, man sagt ja, die katholische Kirche hat geheime Buchläger, nenne ich es jetzt mal, Antiquariat, wo gewisse Bücher drin sind, die man absichtlich der Öffentlichkeit nicht zugänglich macht und die auch biblischen Wert hätten, weil sie zur gleichen Zeit geschrieben worden sind.
Das glaube ich nicht.
Und da glaube ich, warum macht dann der Vatikan dieses Ding nicht auf?
Weiß ich kann ich ja nicht sagen. Ich sag mal so, die Bibel ist kein katholisches Buch.
Nein, das ist richtig, also, aber die katholische Kirche hält da schon einen Daumen drauf.
Da hat auch keiner ein Urheberrecht. Und ich meine, es hat lange Zeit gedauert. Ich meine, über Martin Luther kann man streiten. Ich glaube, vor 2-3 Jahren war das große Martin Luther-Jahr. Und da haben sich die Menschen ja auch geschritten. Und das finde ich auch wieder das Interessante, dass man, merkt man ja auch gerade in der heutigen Zeit wieder, dass man sich an Menschen ruhig auch reiben darf irgendwo, weil es auch irgendwo das Perfekte nicht gibt. Aber was hat Martin Luther gemacht?
Er hat dummen Menschen die Bibel beigebracht.
Überhaupt gar nicht. Sondern er hat die Bibel übersetzt, dass der normale Mensch selber in der Bibel lesen konnte.
Ja, das meinte ich damit.
Das ist Entscheidende. Das heißt, es gab vorher eine klerikale Klasse, die unter sich blieben, wie wahrscheinlich ein Golfclub.
Ja, aber
in Golfclub kommt auch nicht jeder Harry rein oder sowas.
Ja, aber ganz
da brauchst du irgendwelche Paten, die für dich bürgen, und dann stimmt irgendwer Gremium oder sowas ob der Seiter jetzt in der Golfclub rein darf oder nicht, obwohl ich jetzt beispielsweise gar nicht rein wollte.
Ich glaube, du tust gerade was verwechseln, das sind Logen, von denen du redest, nicht von
dieses Spiel mit dem Ball, nicht, dass du meinst, wie Golf kann doch jeder Depp. Nee, ja. Golf ist der VW-Golf.
Ist schon klar.
Aber ich meine, Martin Luther hat, und da hat da diesem Diener eine Alleinstellungsrecht gehabt haben. Die konnten ja.
Aber das hieß auch Machtverlust. Und das hat der Kirche nicht gepasst. Also Martin Luther war ja eigentlich nicht, der war ja nur umstritten, weil er dem einfachen, nicht dem dummen Mensch, das war vorhin ein falsches Wort, dem einfachen Mensch es ermöglicht hat, die Bibel selber zu studieren, was ja vorher nicht möglich war.
Deswegen war er nicht umstritten. Das war ja, denke ich, irgendwo seine Lebensleistung.
Er hat die Macht der Kirche beschnitten in dem Moment.
Aber deswegen war er ja nicht umstritten, sondern hat ja so ein paar antisemitistische Äußerungen und sowas auch gehabt zu diesem Zeitpunkt. Ich meine, das war auch ein ganz in Mensch. Warum lachet und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmackert? Ich glaube, das ist ihm auch, ich weiß klar, ich meine, dass das auch Luther oder sowas ist, wo zitiert ist. Aber es ist, ich meine, die Bibel oder die biblische Geschichte, das ist so eine Erzählung und Geschichten mit unfassbar vielen Aspekten, die kurioserweise auch immer wieder aktuell sein können. Klar muss man es vielleicht auch ein bisschen...
Das sind aber auch die Geschichten der Gebrüder Grimm. Also die sind, haben auch immer eine brandaktuelle Farce, weil du immer sagen kannst, bei den Kindern erzähle ich die und die Geschichte von Hänsel und Gretel oder sonst irgendwas, damit sie nicht allein in den Wald gehen. Das hat ja, die Geschichten der Gebrüder Grimm hat ja einen ganz, ganz speziellen Hintergrund. Das waren ja einfach nur Geschichten, damit man den Kindern lehrt, was sie eigentlich nicht machen dürfen.
Und es sind, ja, und es sind ja aber von vornherein sind es Märchen. Das heißt, es sind vornherein erdachte Geschichten.
Ja,
so. Und das ist ja der große Unterschied. Ich meine, das lässt sich, manche Sachen lassen sich ja da auch historisch belegen. Und zwar, dass halt verschiedene Dinge von der Bibel es doch tatsächlich gegeben hat. Und verschiedene Dinge von der Bibel könnten sich wahrscheinlich sogar beweisen lassen. Und ich meine, da kommen wir schon wieder an der nächsten Punkt raus.
Aber ich will es auch gar nicht bestreiten, dass die Bibel, ich sage ja nicht, dass die Bibel grundsätzlich falschen Inhaltes ist, sondern man kann, sie ist definitiv streitbar, weil sie manche Sachen einfach beschreibt, die, über die man geteilter Meinung sein darf. Das heißt aber nicht, dass die komplette Bibel ein Märchenbuch ist. Das meine ich ja damit nicht, aber ja, manche Sachen sind ja schon ein bisschen kurios. Also ja,
aber die
Noah-Geschichte, ist doch auch in der Bibel drin, oder? Ja, das ist ja schon ein bisschen eine kuriose Geschichte.
Aber das Großartige ist doch, ein Buch zu haben oder etwas, ein Handwerkszeug irgendwo zu haben, wo du vielleicht immer wieder neue Facetten denkst.
Ja, aber wo ist jetzt der Unterschied zwischen dem Noah, der Noah-Geschichte und einem Märchen von den Gebrüder Grimm? Wo ist jetzt der Unterschied?
Zum Beispiel, dass es glaube ich, geschichtlich schon sein könnte, dass es sowas gegeben hat.
Nee. Das kann nie im Leben sein, da hätten wir die Artenvielfalt gar nicht auf der Erde. Also es ist 0,0 möglich. Du kannst einen Tiger neben eine Antilope sperren. Das funktioniert irgendwie. Und dann hast du, dann das wäre ein Inzu, das also biologisch überhaupt nicht mal. Also völliger Quatsch.
Ich kann nur gerne mal nachgucken. Ich meine, die Bibel, die besteht aus mehreren tausend Seiten und jede hat sein eigenes Ding. Da kannst du, das ist ja Geisteswissenschaft, was Auslegung ist, wo es wahrscheinlich allein zur Arche Noah-Geschichte viele verschiedene Auslegungen oder sonst irgendwas gibt, was die Sache kann. Und trotzdem ist es irgendwie auch in mancher Sprache sinnbildlich geworden für bestimmte Themen, was es da gibt. Und aber so ganz genau müsst ihr auch erst mal nachschauen, was grundsätzlich alles hinter dieser Geschichte steckt. Aber ich meine, schon allein das, dass es so viele Geschichten gibt. Schon allein das, dass es verschiedene Auslegungen gibt, verschiedene Sichtweisen an einzelnen Geschichten gibt. Das macht die Faszination aus. Hm. Und klar kannst du manche Sachen auch anzweifeln. Das gehört zum Leben dazu. Und der eine.
Also das zum Beispiel eine, auch das Thema mit dem Mehrteilen. Ich bin ja nicht bibelfest, aber ich kann mir nur an irgendeine Geschichte erinnern, wo irgend so ein Hokuspokus Hannes das Meer teilt und dann führt das Volk Israel dadurch oder glaube ich irgendwas. Mose. Ja, komm, also
ich meine, ich sag mal das
pump
so.
Mal einen See, pump mal einen See aus und latsch durch.
Es gibt ganz unterschiedliche Deutungen. Ich bin jetzt auch nicht der große Theologe, was das alles sagt, aber grundsätzlich sind es ja bildliche Geschichten. Das heißt, es sind Geschichten, die weiterverzählt wurden. Es sind Geschichten, die auch narrlich geschönt worden sind, weil der Gutenberg hat, glaube ich, das Drucken erfunden oder sonst was. Vorhin hätten sie noch was in Steintafeln übrigens. Es wurden Steintafeln übrigens auch gefunden. Was bestimmte Sachen angeht. Und wenn du eine Geschichte, dann tust du die halt auch irgendwie ausschmücken. Aber es geht doch nicht in erster Linie darum, ob das möglich ist, dieses Meer zu teilen, sondern es geht ja im Grunde genommen so dieses sein Volk, sein Volk Unterstützung zu geben und ihm mehr oder weniger aus dem Feindesland den Weg frei zu machen. Das ist ja der Urhintergrund hinter diese Geschichten. Mhm. Und ich meine, klar, das sieht dann noch spektakulär aus, dass, weil ich glaube, Mose oder sowas war, dann so und jetzt Wasser rechts und Wasser links und dann laufen wir trockenen Haares hier durch, während der Feind noch natürlich an diesem auseinanderbrechenden Wasser noch alles ersäuft oder sonst was. Das sind ja einfach auch schön erzählte Geschichten, wo zum Teil einfach in ganz andere Grundidee dahinter steckt.
Mhm. Mhm.
Und so ist es bei vielen, und so ist es bei vielen biblischen Geschichten. Und ich glaube halt, ich meine, ich habe das war eins von meinen Highlights, wo ich noch im Schülerorchester gespielt habe. Ich habe schon verschiedene Highlights gehabt. Aber die eigentlichen Highlights waren meistens wo es auch irgendwo vielleicht auch um christliche Sachen geht. Jesus Christ Superstar beispielsweise. Hey, wo wir das mit dem Orchester gespielt haben, da ist echt Gänsehaut gehabt. Das war echt grandios.
Okay.
Und Jesus taugt nicht zum Superstar.
Mhm.
Glaube ich nicht. Oder Messias vom Händel, glaube ich. Messias vom Händel.
Hm.
Hey, das ist ganz großartige Sache, wo so diese Kraft, die da dahinter steckt, irgendwo rüberkommt.
Hm.
Vielleicht auch nur vermeintliche Kraft. Es gibt Leute, die finden es halt blöd. Es gibt Leute, die können damit nichts anfangen. Das ist auch völlig in Ordnung. Und ich glaube, das ist vielleicht auch das, was sich die Kirche ja ankreiden muss und was auch nicht unbedingt, glaube ich, Gottes ist, so den Mensch dazu zwingen oder zu prügeln oder was auch immer gefügig oder gläubig oder was auch immer zu machen.
Mhm.
Das ist, finde ich, ja gerade das große Besondere, was aus den Geschichten herausgeht. Und jeder empfindet es halt anders. Pietisten lesen das anders als wieder andere Personenkreise.
Mm, okay.
Und ich glaube, da ist auch viel Wissen ist Macht. Je mehr du dich in eine Sache vertiefst, desto, vielleicht wirst du auch verrückt, kann da nicht auch sein, aber je mehr Informationen du sammelst und je mehr Informationen du von unterschiedlichen Seiten sammelst und je mehr Informationen, da kannst du dir dann dein eigenes Bild oder sowas zu machen.
Hm.
Vielleicht bloß eine kleine Geschichte. So, kennt ihr auch jemand oder kennen im Prinzip auch fast die meisten verlorene Sohn? Ich konnte es echt nicht mehr hören, die Geschichte.
Wie verlorener Sohn?
Verlorener Sohn, will das auch gar nicht länger auswählen. Und wo ich meine erste Predigt gemacht habe, habe ich die tatsächlich über den verlorenen Sohn gemacht. Und das war eigentlich mit, ja, und allein da steckt so unglaublich viel Lebensweisheit drin.
Okay. Ja, aber das mit dem Interpretieren, da hatte ich schon in der Schule immer so meine Schwierigkeiten, wenn es in Deutschunterricht hieß, interpretiert mal den Text. Ich war immer schlecht und nicht, weil ich mich nicht ausdrücken konnte, sondern weil die Lehrerin immer irgendwas, meistens waren es Lehrerinnen, weil die Lehrerin immer irgendwas an meiner Interpretation rumzunörgeln hatte, weil die einfach mit meiner Interpretation nicht folgen konnte.
Also, ja, und das, ja.
Ich finde Interpretation halt immer schwierig.
Und das ist natürlich auch schwierig. Bei Religion weiß ich manchmal nicht, glaube ich, früher. Da hat halt jemand, ich weiß gar nicht, ob da, ich meine, Theologie ist eine Geisteswissenschaft. Das kann ich nicht erklären wie Mathematik und das ist auch gut. Ich meine, wir haben einen Pfarrer gehabt, der hatte ganz andere Erziehung und sowas genossen.
Mhm.
Das war eine Katastrophe. Und wenn ich nur diesen Pfarrer als mein Input gehabt hätte, würdest du dann neben mir keine Bibel liegen oder sowas. Mhm. Definitiv nicht. Da kann sein, dass da mal Schlüssel durch den Raum geflogen sind, wenn sogar aus Fischertechnik so kleine Tore gehabt auf dem Tisch. Wenn aus Fischertechnik so kleine Tore gehabt und haben dann was mit drei Münzen gespielt.
Ja.
Und das hat eben auch, wenn du deine Fressecke gehalten hast,
war's auch okay.
War das auch okay.
Ja.
Aber ich glaube, das war besser du spielst wie drei Münzen mit Fischertechnik-Tore. Und kennst du es noch aus so Mandarinennetzler?
Ja.
So Mandarinennetzler hinter, so, also ein richtig schönes Tor. Und so sind wir am Tisch gesessen und in das eigentlich während Religionsunterricht gespielt. Ich meine, ich war eh freiwillig dort. Und dann haben wir das gespielt und das war für den Pfarrer dann auch okay. Und er hat gesagt, okay, meine Güte, egal.
Wenigstens
und
ich glaube, es war besser.
Und ich glaube, für ihn war es besser, als wenn mir irgendwelche kritische Fragen gestellt haben. Weil wenn du irgendeinen in der Klasse hast, der nur kritische Fragen stellt, ey, der geht ja auf den Sack.
Ja, klar, da kommst du ja gar nicht voran.
Und, ja.
Wir haben noch gar nichts gesagt, wo wir heute sind, Achim.
Ja,
es hat ja, es hat ja bitterbös pisst.
Ich würde mal das sagen, wir sind in unserem Studio.
Ja, es hat bitterbös pisst. Ich glaube, das könnte wirklich unser Studio werden. Das müssen wir mal gucken. Wir sind in Marbach am Neckar aufgrund dessen, dass es der ganze Tag heute geregnet hat und zwar richtig übel und wir davon ausgegangen sind, dass es heute Abend auch noch regnet. Deswegen haben wir uns untergestellt.
Ja, wir müssen dann gucken mal, da, ich sehe gerade, da sind auch Lampen angebracht.
Ja, aber und die Sirenen. Die können wir nicht anmachen.
Ich gucke mal, ob man einen Lichtschalter oder sowas findet.
Ja, klar, irgendwo. Die werden hier einen Lichtschalter hinbringen, dass wir immer.
Aber wo sind wir? In Marbach? Und genauer?
Im alten Industriegebiet, Industriegelände.
EVS-Gelände.
Genau, EVS-Gelände. Und da sitzen wir in so einer Unterführung. Da, ich schätze mal, was hat man hier gemacht?
Unterführung. Genau.
Ja, das ich bin jetzt gerade, weil ich gerade
schon schau mal, bin, was Adi, du hast ein schlaues Buch dabei von 1991. Schau mal, ob da der Begriff Unterführung
ist. Ah, und ist schon ob das Quatsch, da hat wahrscheinlich irgendeine Bahnwaggons drunter gestellt, die nicht nass werden durften.
Keine aber dann ist Ahnung. Trotzdem keine Unterführung.
Natürlich ist keine Unterführung, aber man könnte draußen eine Unterführung aber machen.
Da stand da drei Radständer.
Ja.
Da haben wir dran. Ja. Nee, aber es ist, ich finde so ein nice place.
Definitiv. Hier.
Es zieht ein bisschen.
Ja, ist klar, der Wind geht halt durch.
Deswegen der Wind geht durch.
Warm
ich habe ein paar Bilder gemacht. Ihr könnt es auch sehen. Ich kämpfe allerdings einmal mit der Kälte.
Und mit der Technik, wie
immer. Und mit der Technik. Unsere Uhr ist auch ausgefallen.
Ja, ist auch nichts
wir
Neues.
Wir haben jetzt, ja, 36 Minuten. Oder sowas haben wir schon miteinander gesprochen. Eigentlich wollte ich über was ganz anderes mit dir sprechen. Ich weiß aber, dass dir das schon eine Weile juckt,
Thema. Ja, das ist immer das Gleiche. Wenn wir uns was vornehmen, über was zu sprechen, dann geht der Weg meistens anders. Deswegen nehme ich persönlich mir nichts mehr vor.
Ja, aber ich habe schon eine richtig schöne Einstiegsfrage gehabt.
Ja, ich weiß. Die müssen wir auf nächstes Mal schieben.
Ja,
Achim.
Das können wir irgendwie machen. Also mit dem Foto, ich glaube, das wird nichts mehr, machen wir noch zwei andere Sachen. Aber ich habe noch was. Warte mal, ich will mal gucken, ob ich das auf die Schnelle finde. Und zwar habe ich eine Frage an dich.
An mich? Aha. Wieso,
nee, wieso
stellen die Leute immer an mich eine Frage? Also an dich hat noch kein Mensch eine Frage gestellt. Da müssen wir irgendwas mal
Frage,
ändern.
Eine Frage, die sich aber selber beantwortet.
Na, ist super.
Beantwortet. Und die ist von Loriot.
Ja, ist genau.
Das sind aber schöne Fragen. Ich soll jetzt, ich mache das mit einem Goldhamster, weil der Hamster, das ist ein schöner Schluss, oder?
Mhm.
Weil mit Hamster haben wir angefangen.
Es war ein Bilch übrigens immer noch.
Und, ja.
Ja.
Wussten Sie schon, dass alle deutschen Goldhamster aneinandergereiht von der Erde bis zum Mond reichen würden, wenn sie nur nicht so dumm wären?
Alter. Was für ein Scheiß.
Ja, ich habe ja gesagt, das ist von Loriot. Das machen wir aber auch mal. Kennst du das? Sitzen sich zwei gegenüber, erzählen sie Witze. Und immer.
Ja.
Ich finde, man kennt man. Aber dann filmen wir mal.
Mit dem Wasser im Mund.
Ist das mit Wasser? Geht es auch mit dem Wasser im Mund?
Ja, weil wenn du.
Oh, das machen
wir. Ich glaube, wenn du lachst, dass du dich irgendwie, dass du losprustest oder irgendwas.
Das machen wir.
Ich kann keine Witze erzählen.
Ich auch nicht.
Wieso soll man es dann machen? Dann macht es ja keinen Sinn. Das wird ein Desaster.
Aber, so doch auch. Wir sind the master of disaster.
Definitiv.
Kann man so sagen.
Wir wünschen euch auf jeden Fall eine gute Woche. Und
denkt an die Goldhamster.
Denkt an die Goldhamster.
Seid gut zu den Goldhamstern der Welt, zu den Bilchen.
Und wenn ihr Fragen über Flora und Fauna habt, fragt nicht den Seiter oder fragt einfach den Seiter, dass er auch mal eine Frage gestellt kriegt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.